Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen lieben oder lernen es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf. Hallo.
Hallo Kara.
Hi.
Hallo ihr Lieben da draußen. Wir hoffen, es geht euch gut. Wir sind's wieder.
Wir sind's wieder und wir haben schon wieder 2 Wochen ins Land gekriegt. Mhm. Und es ist wieder wahnsinnig viel passiert. Yannick, du warst im Berlinale-Fieber.
Ich war im Berlinale-Fieber. Das waren, die Berlinale, Leute, ist ganz aufregend. Egal wie viele Premieren man macht, egal über wie viele rote Teppiche man geht, der Berlinale-Teppich ist nochmal anders, weil die Berlinale ist ja einer der Top 5 internationalen Filmfestivals und es ist so ungefähr das glamouröseste und größte, was die deutsche Filmwelt zu bieten hat. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ich freue mich ganz doll, dass ich seit ein paar Jahren immer zum Eröffnungsfilm eingeladen werde und das war ein fantastischer Eröffnungsfilm, dazu möchte ich gleich nochmal was sagen. Und davor gibt es eben diesen riesigen Teppich vom Berlinale Palast. Und man sitzt in einem Shuttle auf dem Weg zum Teppich und es ist am Ende ganz stockend, weil das immer ein bisschen dauert, ne? Die Personen steigen aus, das Auto kann erst wieder wegfahren, dann kann das nächste ranfahren und man sitzt und dieser Teppich kommt immer näher und immer näher. Und es ist wirklich Horror, weil das sind dann vielleicht so, es sind nur so 5 Minuten, die fühlen sich aber ganz lang an und es sind ganz viele Menschen, es sind ganz viele FotografInnen und das ist eine absolute Social-Überforderung. Mhm. Und ich freue mich dann, muss ich gestehen, immer, wenn ich den Teppich überstanden habe.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber es, also auf der anderen Seite bringt es ja auch Spaß, ne? Aber es ist schon einfach immer sehr aufregend. So, und ich habe gerade erzählt, dass wir einen ganz tollen Eröffnungsfilm gesehen haben. Es war, man kennt ja diese Videos aus Cannes, ne? So 15 Minute Standing Ovations. Mhm. Sowas habe ich in Berlin noch nie erlebt.
Berlin ist einfach zu cool dafür.
Ja, aber die Filme, die in den letzten Jahren ausgewählt wurden, waren noch einfach nicht cool. Muss man dazu sagen. So, ich meine, alles subjektive ja. Wahrnehmung, aber trotzdem auch eine kollektive Einigung. Mhm. Ne? Man redet ja danach über die Filme. Hier musst du dir vorstellen, der Film war vorbei. Der Saal sprang auf.
Krass.
Es war so krass. Ein Film, No Good Men, von einer afghanischen Filmemacherin, Shabanu Sadat. Mhm. Sie war Regisseurin, Produzentin, Autorin, Hauptdarstellerin.
Wow.
Und hat sie nennt es Liebesfilm, ein Liebesfilm gedreht, der aber so politisch ist, so dramatisch zum Teil und alle Grenzen zu jeglichen Genres sprengt. Also
mega.
Das Anstrengende an der deutschen Filmwelt ist immer, dass man vorher erklären muss, so für Verleihe, damit sie es einordnen kann, was für ein Genre hat der Film. Mhm. Ja, wir können, das ist jetzt ein Liebesfilm oder das ist ein Drama? Was ist es denn jetzt? Und es ist egal, was es ist, weil das, was ich sehen möchte, sind Filme, die keine Grenzen kennen. Mhm. Filme, die experimentell sind. Und No Good Men hat eine so politische Botschaft, aber ist auch dann auf einmal so romantisch, so lustig und im nächsten Moment sterben Menschen und man weint. Es ist wirklich absurd.
Ja.
So. Und also ich kann wirklich, ihr achtet mal bitte drauf, wenn No Good Men ins Kino kommt. Ich weiß gar nicht, wann der einen deutschen Kinostart hat. Bitte unbedingt angucken, Berlinale Eröffnungsfilm. Es war wirklich das war mein absolutes Berlinale Highlight. Mhm. Und dann kam aber noch ein zweites Highlight und zwar war ich Dancen im Club mit Charlie XCX.
Dancen im Club. Talking of Boomer Era. Dancen in der Disco.
Ein bisschen gegroovt. Nein, das war so geil. Charlie XCX kam, sie feierte Premiere ihrer Mockumentary. Mockumentary ist ein so geiles Genre, das ist eine fiktive Dokumentation. Und feierte in Berlin eben Premiere und danach ging es auf die Aftershow-Party und wir haben mit ihr zusammen getanzt und es war irgendwie ganz toll.
Super.
Und
ich
übrigens,
so super. Ich so, war nicht
super.
Dabei.
Nicht dabei und super ist auch super. Ein Boomer-Wort. Super.
Super.
Und wegen des Berlinale-Stresses kam auch übrigens der Newsletter ein paar Tage zu spät. Wir haben schon sehnsüchtige Nachrichten erhalten. Normalerweise kommen wir immer mit dem Newsletter einen Tag, nachdem die neue Folge rauskommt, raus, indem ihr alle Informationen nochmal zu der Folge findet und Shownotes und exklusive Leseempfehlungen und Kulturtipps oder Restauranttipps.
Abonnieren
genau.
Auf unserer Website.
Genau,
zwischen Kotti und Kapiteln.de.
Und in unseren Story-Highlights auf Instagram findet man auch den Link zum Anmelden für den Newsletter. Den konnte ich jetzt ein paar Tage später erst rausschicken, weil ich im Berlinale-Fieber war.
Es war ja aber auch irre viel los bei dir.
Es war viel los. Ja. Aber ich verspreche, dass der jetzige oder der Newsletter für diese Folge morgen rauskommt. Pünktlich. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall noch anmelden, damit ihr ihn auch bekommt. Das war bei mir los, Kara.
Das war bei dir los.
Was war bei dir los?
Ich wollte dir eigentlich erstmal noch sagen, dass ich ja auch eine kleine Berlinale Historie habe.
Warum?
Ich war Berlinale Praktikantin bei der Dreisat Kulturzeit mal vor ewigen Zeiten. Und ich und ich kann das nur unterstreichen, dass es einfach crazy ist und es ist auch total geil.
Moment, warum hast du mir das noch nicht verraten? noch nie darüber geredet.
Es gibt auch noch Teile von mir, die du nicht kennst.
Okay.
Aber ja, das war ziemlich geil. Das war auch so meine erste Zeit irgendwie, die ich länger in Berlin verbracht habe, dieses Praktikum. Und mega geil, weil man halt den ganzen Tag nur Filme guckt, auch in der Vorbereitung für die Berlinale.
Das ist ja richtig, das ist eine Traumvorstellung.
Also voll, wirklich so, das war damals noch im Arsenal am Potsdamer Platz, die ganze Zeit Filme geguckt, Rezensionen geschrieben und weil da so viel los ist und auch alle Redakteurinnen und Redakteure so viel zu tun haben, wurde mir halt eines Abends irgendwie so gesagt, na, willst du morgen Isabelle Huppert interviewen? Und ich so,
nee.
Okay. Und dann habe ich Isabelle Huppert einfach mal so interviewt.
Bonsoir.
Bonsoir, sie war ein bisschen bitchy. Der Ruf eilt ihr ja auch für die Grande Dame des französischen Kinos, aber sie ist auch
aber
eine Grande Dame.
Aber trotzdem mega aufregend.
Ja, das ist ziemlich geil.
Krass, okay. Du bist auch so eine kleine.
Ich bin auch eine kleine Berlinale Maus. Und jetzt bin ich aber eher so eine kleine Politikmaus und war tatsächlich bisschen busy, weil ich zur Frauenrechtskommission nach New York fliegen werde mit der Arbeit. Die Frauenrechtskommission ist die zweitgrößte Versammlung bei den Vereinten Nationen nach der UN-Vollversammlung.
Das ist so spannend.
Und das ist so spannend und vor allem auch gerade in der aktuellen Zeit und auch wenn man später noch über das auf das guckt, worüber wir mit unserem Gast sprechen, ist natürlich das Thema Frauenrechte und irgendwie, wie sieht es damit überhaupt insgesamt in der Welt gerade so aus, ist das natürlich crazy. Und ich
wie viele
mich
Tage
da
bist du
drauf.
Da?
Ich bin vom 8. bis zum 12. in New York und danach reisen wir noch weiter nach Washington,
D.C. Ich bin so gespannt auf deine Berichte danach.
Ja.
Und da steckst du jetzt gerade mitten in den Vorbereitungen.
Genau, da bin ich in den Vorbereitungen und es gibt natürlich irgendwie viel zu tun und das ist jetzt natürlich auch für meinen Arbeit, also das ist was ganz Außergewöhnliches in unserem Kalender. Wir sind ja jetzt kein Haus, was wahnsinnig viele Auslandsreisen macht, aber eben weil das
obwohl du auch schon in Japan warst.
Ja, stimmt. Aber so
aber
an sich ist es eigentlich,
geil.
Also es ist total aufregend und natürlich jetzt auch noch mit Zeitverschiebung und mit den Kolleginnen und Kollegen dort sprechen und so und auch inhaltlich sich vorbereiten, weil das natürlich auch auf so einem internationalen Parkett dann alles nochmal viel komplizierter und kleinteiliger wird. Aber deswegen, also umso spannender, bei sowas dabei zu sein und vielleicht auch mal einen Fuß in diese große Halle der General Assembly, diese grüne Marmorhalle setzen zu dürfen, das ist schon.
Das ist ganz aufregend.
Aufregend, ja. Und da stecke ich gerade drin.
Darfst du da Fotos machen?
Ich muss da Fotos machen.
Ja, du, also du musst für den Job Fotos machen, aber darfst du auch.
Ja,
das
darf man schon.
Ja, das machen wir schon. Ich freue mich auf deine Selfies.
Okay.
Werbung.
Janik, wir müssen kurz über Real Americans reden. Ich habe gestern angefangen, Real Americans zu lesen und was soll ich sagen? Ich bin über der Hälfte. Also ich bin schon mittendrin in Nikos Story. Ist ja so geil. Wieso gibt es so viel geile Literatur da draußen? Ich bin irgendwie immer so, wir müssen doch auch mal wieder was lesen, wo wir sagen so, nein, es ist aber schon wieder einfach so geil. Und ich habe richtig Bock, heute Abend weiterzulesen.
Diese Sprachnachricht habe ich von Kara bekommen, offensichtlich aus der Berliner U-Bahn.
Ich war eigentlich überzeugt, dass ich noch im Bett liege, weil ich so verpennt klinge. Was war da los? Es muss Montag gewesen sein.
Es war aus der U-Bahn.
Ja.
Und Kara hat über Real Americans gesprochen von Rachel Kong. Unser heutiger Kooperationspartner ist Kiepenheuer und Witsch und wir haben von dem Kiwi Verlag das Buch Real Americans, was mittlerweile erschienen ist, geschickt bekommen in der deutschen Übersetzung von Tobias Schnettler. Ich habe das Buch schon vorher durchgesuchtet. Wir reden hier über ein Buch mit einer Länge von 520 Seiten und dann bekomme ich diese Sprachnachricht von Kara. Wenn Kara sagt, sie hat an einem Abend mehr als die Hälfte gelesen, bedeutet das, dass sie mehr als 260 Seiten gelesen hat.
Yep.
Kara, was war da los?
Ich war sowas von hooked. Es ist ein Buch, was einfach wirklich einen so doll reinzieht. Und ich weiß jetzt, warum der Kiwi Verlag Real Americans für Deutschland liest ein Buch ausgewählt hat.
Ich auch. Liebe Leute, Deutschland liest ein Buch ist das neue Herzensprojekt vom Kiwi Verlag in Kooperation mit der Zeit Verlagsgruppe. Und der Kiwi Verlag kürt alle 6 Monate, also einmal im halben Jahr, ein Buch, von dem sie so dermaßen überzeugt sind, dass sie das Gefühl haben, ganz Deutschland muss dieses Buch lesen. Und als erstes Buch den Auftakt macht eben Real Americans von Rachel Kong. Man kann sich vernetzen mit anderen BuchbloggerInnen, mit dem Buchhandel. Man bekommt Informationen für exklusive Lesungen, für Zusatzmaterial. Es gibt wirklich ganz, ganz viel, was man zusätzlich über das Buch herausfinden kann. Geht doch einfach mal auf die Website von Deutschland liest ein Buch und informiert euch da und macht mit und vernetzt euch mit anderen Lesenden und lasst uns das Lesen gemeinsam feiern, weshalb wir hier sowieso sitzen.
Genau, und lasst uns vor allem auch Real Americans zusammen feiern, weil es ist wirklich
toll. Wir können ja noch mal ganz kurz erzählen, worum es geht oder was es so besonders macht. Es ist ein Roman, der aus 3 Perspektiven erzählt wird. May, Lily und Nick. May ist die Mutter von Lily, Nick ist der Sohn von Lily. Und das sind 3 Generationen. May wurde geboren in China, Lily wurde geboren in Amerika und Nick wurde auch geboren in Amerika. Und es geht um Herkunft, um Zugehörigkeit, um Familie, um Liebe. Und über allem, finde ich, steht dieses Thema, wer bin ich? Und was ich gerade meinte mit Herkunft, Zugehörigkeit, wo gehöre ich hin? Also, also May, die in China geboren wurde, fühlt sich nicht zu Hause, fühlt sich nicht zugehörig. Lily mit chinesischen Eltern, asiatisch gelesen, in Amerika geboren, fühlt sich nicht zugehörig, fühlt sich immer als die Außenseiterin.
Sie kann kein Chinesisch.
Genau, sie kann kein Chinesisch. Ihr Sohn Nick, der sehr viel mehr seinem weißen amerikanischen Vater ähnelt, fühlt sich nicht zu Hause in Amerika und fühlt sich nirgendwo zugehörig.
Weil niemand seine chinesische Herkunft sehen kann.
Und das finde ich, beschreibt die Autorin einfach über 520 Seiten. Ich finde, das ist eine Länge, die mich oft abschreckt. Mm. Und ich weiß nicht, wann ich ein kurzes Buch so schnell gelesen habe zuletzt wie Real Americans.
Ja, und das ist auch wirklich, also auch wie die Perspektiven angeordnet sind, ist halt toll. Also wir fangen an mit Lily und das ist eigentlich so eine klassische Liebesgeschichte. Mhm. Und auf einmal merkt man halt so, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und dann geht es weiter mit Nick. Und
dann fragt man sich die ganze Zeit, und jetzt, und jetzt?
Und jetzt, und jetzt. Und dann endet es mit Mai. Und ich finde das total schön, dass es mit Mai endet, weil irgendwie ist es so unerwartet. Man würde jetzt nicht denken, dass das Buch mit Mai aufhört.
Nein, man denkt, es ist chronologisch, aber es springt wieder komplett in die Vergangenheit, zurück nach China.
Und auch eine tolle, einfache Geschichtslesson irgendwie so mit drin verpackt. Also ich wusste nicht viel über die Kulturrevolution oder auch wie Menschen dann am Ende auch aus China damals geflohen sind unter Mao, weil das einfach nichts ist, was in unseren Geschichtsbüchern so ausführlich behandelt wird und das ist total toll.
Ich habe mich auch nie viel mit Mao beschäftigt. Also man lernt viel, man leidet viel, man liebt viel.
Man will unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Ja, man liest es auf jeden Fall wahnsinnig gerne, deswegen können wir an dieser Stelle euch einfach nur empfehlen, Real Americans zu lesen und mal auf die Seite von Deutschland liest ein Buch zu schauen.
Yannick, wir waren ja abgesehen von der Berlinale auch noch gemeinsam im Kino.
Ja, es waren auf jeden Fall männergeladene letzte 2 Wochen, weil …
Das klingt jetzt so, als wäre es total … Naja, okay.
Es klingt so, als hättest du so viele Dates gehabt,
Kara.
Ja,
so war es nicht. wir waren zusammen im Kino und haben uns Wuthering Heights angeguckt und sagen wir mal so, der Hype ist real, in dem Sinne, dass es wirklich krasse Bilder sind.
Krasse Kostüme.
Krasse Kostüme.
Wie wären wir bei Charlie XCX.
Die Musik.
Mega geile Musik.
Knaller. Aber.
Warte, noch was anderes Positives. Super hotte HauptdarstellerInnen.
Stimmt.
Also Margot Robbie und Jacob Elordi. Ja, machen wir uns nichts vor. Ergeben einfach ein richtig hottes Paar.
Auf jeden Fall. Aber.
Jetzt kommt das große Aber.
Das große Aber. Es ist natürlich schon auch ein irre komisches Bild von Beziehung, von Männlichkeit, von Liebe, von, also alle Männer, die in diesem Film vorkommen, sind einfach fürchterlich. Also
genau, und ich finde, also ich meine, das ist ja basierend auf dem Roman von Emily Brontë, der einfach zu anderen Zeiten geschrieben wurde, ne? Und ich finde, man muss nicht alles in die heutige Zeit übersetzen, aber ohne jegliche Kontextualisierung irgendwie gerade einen Film zu sehen, in dem diese Männerbilder dargestellt werden.
Und Frauenbilder übrigens ja auch.
Ja, das fand ich also, irgendwie ganz schräg.
Ja, auch wirklich so unterkomplex.
Und ich weiß noch, wie, danach, ne, waren wir was essen zusammen und haben irgendwie auch darüber geredet, dass die Geschichten von damals einfach ja nur aus, also gefühlt nur, jetzt widersprechen mir wahrscheinlich ganz viel, aber aus Liebe oder erster Liebe bestehen und dieses, wenn diese Liebe nicht erfüllt wird, sterbe ich, das ja heutzutage in den Liebesgeschichten würde ja niemand mehr glauben. Nee. Das heißt, der Inhalt ist ja auch eigentlich nicht wirklich vorhanden. Und dann ist es irgendwie auch eine zu alt besetzte Margot Robbie für diese Figur, die sich so unsterblich ihre erste Liebe, ne, also das ist ja einfach eine 16-Jährige.
Ja, ja eben. Und Margot Robbie ist halt Mitte 30.
Ja. Aber es hat trotzdem einfach so krass viel Spaß gemacht.
Genau, also es war ja nicht, dass es nicht entertaining
war,
überhaupt
nicht. Nein,
ich war
zwei Stunden lang 100% entertained.
Ja. Hey, Fun Fact auch noch, das hast du vielleicht auch gesehen, dieser Trailer, also es gibt einen Anfang von dem Film, wo man so Landschaftsaufnahmen sieht und dann fliegen da so Haare in Stop-Motion rein. Klingt jetzt ekliger, als es ist wahrscheinlich.
Ist es überhaupt nicht.
Es ist nicht eklig,
die bilden
aber
den Titel des Filmes.
Und das ist so krass, weil ich habe jetzt ein Reel gesehen auf Insta, wo dann stand, dass es 9 Tage gedauert hat, zu drehen einfach. Also die Liebe zum Detail und irgendwie auch.
Die spürt man.
Spürt man so krass.
Die spürt
man sehr. Und die Kostüme und
wunderschön.
Alles. Wirklich.
Krasses Set-Design. Es gibt von Vogue, auch das hatte ich dir noch gar nicht gezeigt, es gibt von Vogue ein On the Set with Margot Robbie in dieser Villa. Das
okay,
müssen wir uns
krass.
Mal gemeinsam
ja, das
angucken.
Gucken wir uns mal noch an.
Also, aber das war auf jeden Fall ganz klar Thema
Männer,
Alpha-Männer. Und ich war bei Herbert Grönemeyer auf dem Konzert. Das war irgendwie ganz toll, weil
Wann
ist dein Mann ein Mann? Die große Frage des heutigen Tages.
Ja.
Also Herbert Grönemeyer ist für mich nicht der Alpha-Mann. Ich beziehe mich jetzt wirklich auf diesen Titel Männer, ne? Weil das war ein ganz tolles Konzert. Ich war damit zusammen mit Felix und wir hören gar nicht Herbert Grönemeyer privat, aber er ist der bekannteste, erfolgreichste kommerzielle Künstler Deutschlands, wie viele Alben der verkauft hat und er ist einfach der deutsche Bruce Springsteen, keine Ahnung. Also es ist so die Legende. Mit 69 Jahren gibt er da ein 3-Stunden-Konzert, sagt die ganze Zeit, das ist ein super Abend, ihr seid Knorke. Ich musste am Anfang, als er auf die Bühne kam, weinen, weil ich so gerührt war, weil man hat ihm in jeder Minute dieses Konzertes 100% Lebensfreude, mir fehlt das Verb, Kara, hilf mir.
Lebensfreude abgenommen.
Abgenommen, genau.
Geglaubt.
Es war so schön, weil man sieht ihm zu, wie er performt und wie er seinem Drummer, mit dem er wahrscheinlich seit Kindheitstagen zusammen im Sandkisten gespielt hat und jetzt zusammen Musik macht, so in den Nacken kneift und so, das war ganz toll. Mm. Und dann gibt es eben diesen einen Titel, Wann ist ein Mann, Männer.
Hat er den eigentlich auch performt? Ja, natürlich.
Er hat gefühlt keinen Song nicht performt.
Okay.
Also wirklich drei riesige Zugaben. Es hat 3 Stunden gedauert. Das war ganz geil. Und das Thema Männer, das beschäftigt uns ja auch heute, Kara.
Das beschäftigt uns heute mit unserem tollen Gast. Und wir freuen uns auch ganz besonders, obwohl wir jetzt gerade so ein bisschen Männer-Bashing betrieben haben, auch mal wieder einen männlichen Gast auf der Couch begrüßen zu dürfen.
Unser lieber Kollege, Freund, Comedian, Podcaster, Schauspieler Aurel Merz.
Autor hast du vergessen, glaube ich.
Wirklich?
Na, ich glaube schon.
Dann das bitte an erster Stelle,
jetzt
weil heute
Autor?
Reden wir über sein Buch Alpha Boys. Und mit ihm haben wir ganz viel zu besprechen. Es ist ein wirklich tolles Buch und ich freue mich jetzt schon sehr auf das Gespräch.
Und wir schnipsen Aurel jetzt einmal zu uns.
Wollen wir?
Okay. 1, 2, 3.
Hallo Aurel.
Hallo Aurel.
Hallo, willkommen. Na, ihr beiden Mäuse?
Mäuse, schön, dass ich da sein darf.
Ja,
schön,
dass du da bist. Letzte Woche Maischberger, heute auf unserer Couch. Welcome.
Das ist echt crazy, Mann. Und ich muss sagen, das ist, wenn man aus so einem, das ist natürlich ein viel kälteres und hostile Ambiente hiergegen. Als ich hier schon reinkam, war ich so, mein Herz war voll. Das ist viel schöner hier.
Das ist ganz schön.
Ja.
Ich habe mich gefragt, warum du dich nicht so adrett angezogen hast.
Wie bei Maischberger.
Wo ist die Krawatte?
Hat das damit zu tun, dass wir nicht seriös genug sind? Oder?
Das ist crazy, weil ich tatsächlich die komplette Buch Promo-Epoche hier habe ich immer Hemd und Krawatte getragen und ihr seid jetzt die Ersten, wo ich kein Hemd und Krawatte angezogen habe, aber weil ich wusste, dass ich mich hier wohlfühle und jetzt reicht es auch mal mit hier mit
Intellektualität und so.
Nee, das nicht, aber hier kann man mit wärmeren Werten glänzen.
Und du trägst einen flauschi Lavendel Polo.
Ja, und ich habe hier ist aber, bin ich ganz ehrlich, hier sind Katzenfutterflecken drauf.
Oh.
Da wären wir schon beim Thema.
Katzen.
Katzen.
Katze. Aurel, bist du Katze oder Hundemensch?
Ich glaube, die Frage beantwortet sich. Ich bin Katzenmensch, also relativ obsessed. Ne?
Überraschung.
Ja.
Wir haben uns ganz doll gefreut, dass du zugesagt hast. Wir freuen uns vor allem ganz doll, dass wir mal wieder einen Mann auf unserer Couch haben, mit dem wir über ganz besonders wichtige Themen reden können, heute nämlich über Männlichkeit. Und du hast ein Buch rausgebracht, Aurel. Also ich möchte ganz kurz zu der Vorgeschichte was erzählen, weil Aurel und ich kennen uns schon ein bisschen. Das hat angefangen, weil wir haben irgendwie auch in dem Podcast schon über unsere Sport viel geredet, über Beat 81. Und da haben Aurel und ich mal zusammen Sport gemacht.
Da haben wir uns zum ersten Mal
haben uns dann begrüßt, weil man sich irgendwie kennt aus der Branche.
Genau, wir haben uns immer gesehen auf dieser Mitvergnügen schönster Mannliste. Das ist so absurd.
Wie uneitel. Nee,
das klingt
zwei.
Nee, ist peinlich, aber ich weiß noch, dass das immer so.
Da waren wir immer
erster,
drauf.
Das war mein erster direkter. Wir waren
da immer beide drauf.
Ja, das war mein erster direkter Kontakt mit Janik. Und irgendwann weiß ich noch, da war diese Wahl und die kam raus. Ich glaube, du wurdest irgendwie Erster, ich Zweiter oder so. Und da saßen wir hier in der Nähe in einem Café. Und das hast du vielleicht mich nicht gesehen, aber ich habe dich gesehen. Und dann dachte ich mir auch so, was für ein weirder Scheiß. Also,
er ist schöner.
So, Leute, wir sind heute da, um über toxische Männlichkeit zu reden.
Toxische Männlichkeit und
nein.
Bitte.
Nee, okay.
Aber genau, und dann waren wir beim Sport und haben uns begrüßt oder mal vorgestellt, weil man sich kennt, eben von dieser Liste. Und dann war
weißt du, ich auf Janik kam mich rüber und gesagt, du bist doch auch ein Kollege. Ich so, ja, ich bin auch ein Kollege.
Du bist doch Platz 1 auf der Liste, hat er gesagt.
Und es ging nur um die Liste.
Zwei.
Okay, sorry.
Und dann war ich in deiner Talkshow.
Richtig.
Und jetzt bist du hier.
Jetzt bin ich hier und ich freue mich sehr, dass ich kommen darf.
Und du bist in den Buchkreis aufgenommen worden, weil du ein Buch geschrieben hast, Aurel.
Gott sei Dank, ne? Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich so früh in diesen Buchkreis aufnehmen lasse, aber das war mir eine große Freude, so ein Buch zu schreiben. Das ist irgendwie viel geiler, als ich dachte. Und tatsächlich von all den Sachen, die ich gemacht habe, hatte ich, glaube ich, selten oder noch nie hat mich was so eingesogen wie diese Aufgabe. Hm. Also es hat so Spaß gemacht, es war unglaublich. Und ich dachte, ich könnte mich gar nicht lange genug konzentrieren, oder, ne, weil ich bin ja auch sehr sprunghaft.
Mhm.
Aber das war so ein Rausch irgendwie. War immer cool.
Ich möchte, bevor wir ein bisschen über das Thema reden, also dein Buch heißt Alpha Boys, erschien beim Knauer Verlag. Und bevor wir über Alpha-Boys, Alpha-Männer reden, interessiert mich tatsächlich ein bisschen der Prozess des Schreibens oder wie du dazu gekommen bist. Wurdest du damals angefragt, ob du ein Buch schreiben möchtest oder kam das von dir?
Genau, ich habe schon ganz lange Anfragen von allen möglichen Verlagen gehabt, weil ne, die suchen ja immer irgendwie Leute, die vielleicht ein bisschen prominent sind und in der Lage sind, ein Buch zu schreiben ohne Ghostwriter. Ghostwriter kosten ja Geld. Und deshalb hatte ich schon immer viele Anfragen und ich habe die immer abgelehnt, weil ich mir dachte, ich kann mich nicht so lange konzentrieren, ich traue das mir nicht so richtig zu. Und dann wurde ich aber in eine Falle gelockt. Also kann man ganz klar sagen, mein Manager hat einen Call gehabt und hat gesagt, kannst du mal kurz in den Call kommen? Gehe ich in den Call rein und dann sitzt da die Geschäftsführerin von dem Drömer-Knauer Verlag, die Angela, und dann sagt sie, ja, der Oliver sagt, du hast eine Buchidee.
Nee.
Und ich gucke ihn so an. Da wusste ja natürlich habe ich eine Buchidee.
Hattest du die dann schon? Wirklich?
Ja, ich habe viele Ideen zu allem möglichen Mist immer. Also und er wusste das auch. Und er wusste auch, dass wenn mich jemand in der Situation darauf anspricht, werde ich auf jeden Fall meine Buchidee pitchen, als würde mein Leben drum gehen. Dann erzähle ich hier so, das ist die Herleitung davon. Ich hatte eben überlegt, in welches Vehikel von Buch könnte ich all diese negativen Entwicklungen, die mich belasten, die mich beschäftigen und die ich wirklich seit so vielen Jahren in der Gesellschaft beobachte, zusammenpacken. Und da ist mir natürlich das Thema Männlichkeit gekommen. Zum einen, weil natürlich es meine Perspektive ist als Mann. Auf der anderen Seite, weil wir in einem Patriarchat leben und diese Gesellschaft in ganz auch wirklich grotesker und Weise, die auch sehr viel Unterhaltungspotenzial birgt, aber auch eben viel Negatives birgt, von Männern bestimmt wird. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, Mann, das heißt Alpha Boys und das wäre so der Inhalt. Und dann habe ich mir dieses Vehikel unter diesem Männlichkeit quasi nur zunutze gemacht, um quasi diese Geschichte zu erzählen oder diese Beobachtungen zu erzählen.
Hat sie also sofort angebissen? Sorry, Kara.
Ja, sofort angebissen. Die meinte, ich kann ihr Glück gar nicht glauben. Sie wartet seit Jahren auf dieses Buch.
Und wann war das? Wann war der Call?
Das ging so schnell. Ich glaube, das war letzten März.
Oh, das ist wirklich richtig schnell.
Ja. Und dann war ich noch super beschäftigt und dann hatte ich eigentlich auch nur in ziemlich kurzer Zeit geschrieben, so in 2-3 Monaten, weil das Ding ist, ich wusste, was ich schreiben will, weil diese ganzen Gedanken da drin hatte ich schon so lange, die lagen parat in meinem Kopf. Und dann irgendwann, als ich dann angefangen habe, so im Mai, habe ich so die ersten Testseiten geschrieben und ich hatte so Angst, dass ich wusste ja gar nicht, wie lange braucht man, um eine Seite zu schreiben. Es ist wirklich ganz absurd. Also ich meine, ich kann schreiben, aber ich wusste, ein Buch schreiben ist was anderes. Und dann, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich so, wow, ich kann hier richtig hyperfokussen drauf und ich kann wirklich Seiten raushauen am Stück und habe darin unglaublich viel Spaß. Und dann hatte ich erstmal, also wenn man, das ist so absurd, aber wenn man 20 Seiten hat, dann ist die Angst komplett weg.
Kann ich mir vorstellen.
Weil plötzlich checkst du so,
die Blockade vom Anfang, ne?
Ja, und auch so wie ist mein Sound eigentlich, ne? Weil genau. Ich glaube, das ist ganz komisch, dass du so, du hast immer im Kopf, wie sich's anhören würde und dann fängst du an, das so runterzuschreiben und dann ist es so, okay, weird.
Ja, aber nee, eigentlich, das war tatsächlich, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit diesem Buch und ich hatte null Blockaden zu keinem Zeitpunkt, sondern das war immer ein Rausch. Ich bin immer, jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe, war es ein Rausch und ich habe entweder aufgehört, weil ich Hunger hatte oder irgendwas zu tun hatte oder so. Und ich hatte wirklich, es gab keinen einzigen Moment, wo ich da saß und dachte, ich könnte nicht schreiben. Denn hätte das Buch auch noch weiter schreiben können, weil ich aber auch, und das ist natürlich dem Thema zuzuschreiben. Erstmal, ich habe ja sehr biografisch erzählt, das heißt, ich habe viel zu erzählen und ich bin schon immer ein Geschichtenerzähler, ob es ein Stand-up ist oder Tweets oder Sketchen oder irgendwelchen anderen Sachen. Das heißt, ich hatte das alles parat liegen, weil ich das immer schon mir überlegt habe, wie man diese übrigen Geschichten noch erzählen kann oder Erlebnisse und Beobachtungen verarbeiten kann. Und ich fand es auch immer frustrierend, weil ich so viel getwittert habe auch, dass man immer nur so kurze Sachen sagen kann. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, jetzt ist eh alles so abgefuckt geworden und alles, was wir konsumieren, sind nur noch so 15 Sekunden TikToks, 160 Zeichen auf Twitter. Und das ist alles so extrem unterkomplex. Und deshalb hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das sich in einem Buch besser anfühlt. Und das hat es auch gemacht.
Wir beide wollen was sagen.
Wir haben okay. So viele Fragen.
Das ist so geil, ja. Weil ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal so einer Doppelmoderation ausgesetzt war. Und ich finde es cool. Sie sind so ein Duo. Ihr seid ein Moderationsduo. Ja,
wir sind ein Duo.
Ihr seid Joko und Klaas, ihr seid Bill und Tom.
Das hören wir oft.
Ja, ständig.
Wir bewerben uns auch für Wetten,
ganz kurz, wer ist Bill, wer ist Tom?
Okay, die Frage können wir nachher erklären. Okay, du darfst zuerst fragen.
Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Nee,
okay, ich weiß meine noch.
Stopp. ich wollte dich fragen, hattest du so eine, weil du gerade gesagt hast, du hast eigentlich dann immer geschrieben während dieser 2-3 Monate. Also es war nicht so, man hört ja zum Beispiel von Haruki Murakami, bekannter japanischer Autor, dass der jeden Tag 20 Seiten schreibt morgens und dann hört er auf, macht was anderes.
Ich bin so ein sehr chaotischer Mensch, das heißt, ich musste manchmal irgendwie Sachen arbeiten und andere Sachen machen, aber ich habe kein Konzept da gehabt, sondern ich habe einfach immer, wenn ich frei hatte und Bock hatte, habe ich geschrieben. Manchmal habe ich morgens kann ich eh gut schreiben, bisschen geschrieben, dann ein bisschen geschrieben. Und so habe ich das einfach gesammelt. Und dann, es gab jetzt keinen, ich könnte auch gar nicht nach so einem, ich muss sagen, dieses Gefühl, Autor zu sein, war so geil, weil du bist so gut aufgehoben. also du hast, mir geht es nur darum, nicht, dass, ich meine, ich bin schon immer selbstständig und, aber man muss immer so viel machen. Du hast, wenn du Fernsehsendungen machst, hast du immer ein Team hier, da, du bist so abhängig von so vielen Leuten. Aber diese Autorzeit, in der ich das Buch schreiben musste, hat sich so geil angefühlt, weil selbst eine Zeit, wenn ich nichts gemacht habe an dem Tag, hatte ich trotzdem das Gefühl, ich kann ja drüber nachdenken.
Ja, du bist ja Autor.
Ich habe mich richtig wohl und beschützt gefühlt und ich fand es richtig schade, dass ich nicht länger Zeit hatte, das noch zu zelebrieren. Und da habe ich mir gedacht, so Leute, die so Jahre ein Buch schreiben, ja, würde ich auch machen, weil die haben immer eine Aufgabe. Mhm. Ob sie die jetzt machen oder nicht, sondern in dem Moment sind sie ja trotzdem irgendwie Autor und ich habe auch gar nicht überlegt, was ist mein nächstes Projekt, sondern ich dachte mir so, ich schreibe gerade ein Buch. Und das war irgendwie schön.
Ich stelle mir Geile das so vor, wie man so im Buch, so, du sitzt so im Café und bist so, ich bin Autor. Ich muss jetzt gerade gar nichts machen, weil ich schreibe ja ein Buch.
Aber das Gute ist ja, du kannst ja weiterschreiben. Du kannst ja einfach ein neues Buch schreiben.
Auf jeden.
Der Titel, das
Die Beta Boys.
Sorry. Es geht jetzt weiter.
Ich weiß gar nicht, wie viel ich vorher wegnehme, aber ich, dadurch, dass die Alpha, also Alpha Boys, Alpha ist ja auch meine Katze und ihr könnt ja noch Ado Girls schreiben. Es ist ja meine andere Katze, die ihre beste Freundin, die ich da mit adoptiert habe, die heißt Ado.
Also, ich hatte ganz viel Spaß beim Lesen. Ich habe ganz viel gelacht. Was liebe ich? Ich liebe es, wenn es kurze Kapitel gibt. Und du hast ja gerade gesagt, das fand ich ganz interessant, dass wir heutzutage getrimmt sind auf irgendwie 15 Sekunden Reels, ne, und bestimmte Zeichen. Und klar gibt es jetzt hier eine längere Fassung von Gedanken. Aber ich fand es trotzdem total geil, dass das Buch voller kurzer Kapitel war, die alles Anekdoten. Und ich hatte das Gefühl, ich lese zwar ein Sachbuch, aber es ist fast ein fiktionaler Roman, weil es halt eben so schöne Geschichten sind und du auch so viele Erlebnisse einbringst. Ne? Ich hatte wirklich eine richtig geile Zeit beim Lesen.
Geil, das freut mich sehr. Finde ich auch witzig, das mit den Kapiteln, weil ich habe so gar keine Ahnung. Ich habe Publizistik studiert, lustigerweise fällt mir gerade auf, aber ich habe keine Ahnung von Kapiteleinteilung oder so, sondern ich habe die Dinger einfach wirklich immer dann so lange erzählt, wie ich dachte, dass es notwendig ist, bis der Gedanke für mich beendet ist. Deshalb finde ich das schön, dass es die richtige Länge ist oder eine schöne Länge ist.
Es gibt ja auch Bücher ohne Kapitel.
Ja, Horror. Absolut insane.
Du so Horror.
Nein, ja, aber das stimmt auch, das ist wirklich insane. Da weiß man, hat man ja auch gar nicht so richtig das Gefühl von Fortschritt im Kopf.
Nee. Man weiß auch nicht, wo man aufhören soll. Nee. Weil so weiß man immer so, okay, ich kann
stimmt,
jetzt
man perfekt. Weiß immer, wenn man eine Pause machen
nee,
kann.
Nee, man muss da richtig einschlafen dann.
Und was mir auch jetzt thematisch, was mir richtig gut gefallen hat, ist, dass du einfach so krass ironisch die ganze Zeit bist und satirisch und die ganze Zeit Jokes machst und dich ja selbst als Alpha-Boy bezeichnest, aber dann die ganze Zeit gegen Alpha-Boys wetterst.
Ja, ja.
Und das ist irgendwie eine geile Mischung. Ich kann mir, also es gibt ja immer Menschen, die sowas dann nicht verstehen, ne? Aber die sollten Alpha-Boys auch nicht lesen.
Ja, das Krasse
doch,
ist,
genau die sollten wahrscheinlich Alpha-Boys lesen.
Die werden wahrscheinlich
lesen.
Denken, das auch.
Nee, ja, das war meine große Angst, dass die Leute, weil ich nehme ja die ganze Zeit so selber, ich meine, weil man darf sich ja auch, ne, man ist ja von diesen ganzen Klischees und so weiter und von seinem Ego auch nie befreit. Also man muss ja da immer wieder reflektieren. Und das ging mir aber auch darum, da wieder so total oft in diesen Überalpha selbst reinzuswitchen und diesen Joke halt auf meine Kosten zu machen, um das zu entlarven. Ich finde, man kann über seine eigene Person halt einfach total viel Verhalten entlarven, als wenn man irgendwie nur auf andere Menschen zeigt.
Gibt es eine Stelle aus dem Buch, die du so schön findest, dass du sie uns kurz vorlesen möchtest?
Ja, dazu habe ich eine Frage.
Ja,
also die Frage ist, was für eine Art, weil so eine, es ist eine, ich meine, es gibt ja schöne, es gibt schöne Stellen, es gibt auch verdammt lustige Stellen. Es gibt, ich sag mal,
Aurel holt jetzt gerade seine
Lesewerke.
Oh mein Gott, und
oh mein
was
Gott.
Sind das
er
für
hat die
Posts?
Die längsten Post-its aller Zeiten.
Ja, ich bin so das ein Unprofi. Ich hatte eine Lesung, ich hatte eine Lesepremiere und da habe ich wusste ich nicht, was ich lesen soll, also habe ich einfach mal irgendwo so wilde Post-its da reingesteckt.
Also ihr müsst euch vorstellen, das Buch von Aurel hat so türkisfarbene Post-its drin, die sind aber riesig, die sind fast so groß wie das Buch.
Okay. Also auf deine Frage
Lustiges
zurückzukommen,
lesen?
Du darfst ja,
oder
rede
was
auf
Ernstes?
Nee,
lieber was Lustiges.
Wir brauchen was Lustiges.
Die Zeiten sind schon dunkel
genug.
Die Zeiten sind wirklich dunkel genug. Let's talk cash money, bitches. Der Markt für Männlichkeit ist ein Multitrillionen-Dollar-Geschäft. Ich übertreibe nicht mal. Es werden jährlich mit Coachings, Supplements, Beauty, Gesundheit und Wohlbefinden Dollarbeträge in den Trillions umgesetzt. Kein Wunder, dass in einem derartig großen Markt, der viel von gefühlter Realität lebt, irgendwann richtig wilder Shit angeboten wird. Im Supermarkt stehen Duschgels mit dem Namen Gunpowder Steel, Wolfsschweiß oder Holzfäller Explosion. Ich habe mir vorgenommen, heute die ganze Nacht zu recherchieren. Also greife ich zwei Gänge weiter zu einer Palette Monster Energy Assault. Ein Energy Drink so männlich, ich fühle mich von ihm gegaslightet. Jeder Schluck aus der Dose in Camouflage fühlt sich an wie eine Militarisierung meines Mundraums. Die absurden Zuckerlevels kombiniert mit dem unverhältnismäßig hohen Koffeinzusatz bringen mich in eine hundertprozentige No-Shirt-Stimmung. Mit freiem Oberkörper trage ich die restlichen Dosen nach Hause, denn das Oberteil ist im öffentlichen Raum Sinnbild für die Ketten, die uns Männern die Gesellschaft auferlegt hat. Jeder Mann wird ohne T-Shirt geboren. Also warum sollte ich eines tragen, wenn ich es ab 25 Grad nicht brauche? Schließlich habe ich ja keinen weiblichen Busen zu verstecken. Ich bin oberkörperfrei, ich bin ein Mann. Schweiß läuft von meiner Stirn über meinen Mund, er schmeckt herb. Der Assault Energy Drink ist nun vollends in meiner Blutbahn angekommen. Ich verspüre plötzlich den Drang, mit einem Maschinengewehr in der Hand Motorrad zu fahren oder zumindest eine Frau zu catcallen. Nein, halt, ich möchte eine Frau von einem Motorrad aus mit einem Maschinengewehr in der Hand und freiem Oberkörper catcallen. Das Koffein kickt. Ich setze mich an meinen Laptop, knacke eine zweite Dose Monster Energy Assault. Mittlerweile wird sie ihrem Zusatz Assault so richtig gerecht. Ich tippe die Tasten meines Laptops nicht, ich attackiere sie. Ich sage, wup, wup, keine Ahnung warum, aber ich bin halt extra wach. Ich tauche durch den Kosmos, Mann, YouTube, TikTok, Instagram, Blogs. Die Menge an Produkten zum Thema Männlichkeit erscheint unendlich. Coachings, Cremes, Autos, Hotels. Ich stoße auf ein Männer-Retreat im balinesischen Dschungel. Ich werde mutig und mixe die dritte Dose Monster Energy Assault mit Wodka. Schmeckt wie süße Pisse, aber erinnert mich an die ersten Disco-Besuche als Teenager. Ich johle, Bitch, I'm young! Mittlerweile bin ich eins mit Monster Energy Assault plus Wodka. Das flüssige Kokain, wie ich die Kombination im Rausch taufe, fließt mir durch den Rachen direkt in die Seele. Ich bleibe auf der Homepage des Retreats im balinesischen Dschungel hängen. Bali Time Chamber heißt es auf der Seite. Schließlich ist es 1 Uhr nachts und ich recherchiere stockbesoffen auf Monster Energy Wodka für ein Buch über Männlichkeit, anstatt in einer Kneipe einer wildfremden Frau irgendetwas sehr Wichtiges zu erklären, was sie sonst wohl nie verstanden hätten. So langsam scheint sich der Wodka gegen den Energy Drink durchzusetzen. Ich tätige noch eine Überweisung nach Südostasien und masturbiere mich weinend in den Schlaf.
Good night.
Good night.
Das ist eigentlich witzig, das Kapitel, weil davon geht dann die Geschichte, das ist quasi so der Halbpart. Mhm. Von da aus beginnt der Aktivpart.
Ich weiß gar nicht, was wir jetzt.
Wo wollen wir anfangen?
Vielleicht fangen wir mit der Ente an.
Wir fangen mit der Ente an. Aurel, du kannst mal neben dich greifen, da steht eine kleine Ente.
Das geht jetzt ab.
Und jetzt kannst du die Ente mal aufmachen.
Okay.
Und da sind kleine Zettelchen drin. Ja. Und wir haben uns überlegt, dass dein Buch so viele Themen behandelt, mhm, dass wir die nicht alle besprechen können. Und deswegen haben wir uns ein paar ausgesucht, die wir jetzt da in die Box gemacht haben. Und du darfst
ziehen. Und dann reden wir drüber. Über das Stichwort, was okay, da draufsteht.
Testosteron.
Es gibt eine Stelle, die ich mir rausgeschrieben habe, die ich so lustig finde. Und zwar redest du über in diesem, das ist ein Kapitel, was wir richtig gern mochten. Beide, unabhängig voneinander. Testosteron, schreibst du, ist ein natürlich vorkommendes Steroidhormon, das bei Frauen in kleineren Mengen in den Eierstöcken und der Nebennierenrinde und bei Männern im besten Fall reichlich im Hoden gebildet wird. Wir brauchen es für die Entwicklung männlicher Geschlechtsmerkmale wie Stimme, Bart und Muskelaufbau, für unsere Libido, unseren Knochenbau, unsere Stimmung, Energie und unseren Antrieb. Zwischen 30 und 40 Jahren sinkt es deutlich ab und dann redest du über deinen Bartwuchs.
Ja, weil das, also Testosteron natürlich auch mitverantwortlich für den Bartwuchs. Und jetzt ist es aber so, jetzt bin ich gerade über 35, das heißt, mein Testosteron baut schon ab und ich habe noch gar keinen richtigen Bartwuchs. Janik sitzt hier mit so einem richtig ordentlichen 3-Tage-Bart und das ist wirklich alles. Ich habe hier ein Riesenproblem. Mein Bart wächst an der Seite zum Beispiel leicht, ganz leicht zu, an der gar nicht. Das heißt, ich muss jeden Morgen aufstehen und hier das wegmachen.
Wirklich?
Ja.
Damit symmetrisch bleibt.
Ja, genau. Also und hier ist, das ist alles, was an den Seiten ist. Meine Backen sind ganz frei und es sieht albern aus. Und ich hatte
es sieht überhaupt nicht albern aus.
Es sieht aus, als wäre es gewollt.
Ja, genau. Ich habe hier, dank Bad Bunny, Alter. Weil jetzt, wo wir ja alle in der fickrigen Latino-Era sind, denken die Leute, ich habe mir den Bart hier mit Absicht gemacht.
Wolltest du hier ein bisschen Bad Bunny nachmachen?
Ja, nee, der, also ich meine, ich trage den Bart schon immer.
Der Bad Bunny Deutschland.
Ich trage den Bart ja schon immer, aber der Bad Bunny,
okay,
das.
Okay, Bad Bunny hat es dir nachgemacht.
Genau, aber
so
jetzt,
nämlich.
Jetzt, wo er das macht, ist es auch so, da lachen die Leute auf den Straßen nicht mehr. Die verneigen sich freundlich und sagen, ah, das ist ein Bad Bunny Mann.
Aber eigentlich möchtest du ja ein Silver Fox werden.
Ja, ein Silver Fox will ich auch werden. Hab ich mir, guck mal, Riesenproblem, ne? Man kennt das, man sieht da die Bilder aus James Bond Filmen oder aus dem Urlaub. Und ich habe immer so diese romantische Vorstellung, dass man da irgendwann an so einem Pool chillt und da hat man so richtig weißes Brusthaar. Und
Problem, du hast kein Brusthaar.
Ich habe null Brusthaare, nada.
Das ist wirklich glatt rasiert.
Nothing, es ist nicht rasiert, es gibt keine. Junge, was hier los? Und jetzt soll das noch weniger werden mit dem Testosteron? Also,
es nimmt ab.
So, jetzt hab ich dann Minus-Brusthaare bald?
Also bei Frauen ist es ja so, dass in der Perimenopause und in der Menopause das Testosteron steigt und sie dann Haare an unterschiedlichen Stellen bekommen, wurde mir berichtet. Zum Beispiel
da,
so am Kinn oder so.
Da
die Armmäuse.
Da kann man dann vielleicht eine Transplantation machen.
Du meinst die Barthaare auf deine Brust. Okay.
Ich nehme alles, was ich kriegen kann.
Du schreibst auch noch, und das finde ich irgendwie total, total sweet. Plötzlich fühlt es sich an, als sei Testosteron eine fette Party, auf der ich die ganze Zeit nur im Nebenraum gesessen habe, weil ich den Mainfloor nicht gefunden habe. Jetzt wäre ich im Berghain gewesen, aber hätte den ganzen Abend an der Garderobe verbracht, während alle anderen das fickrigste Fest ihres Lebens hatten. Ich bin direkt markiert. So, du bist nicht eingeladen auf der fickrigsten Party.
Das ist so lustig, weil wir haben kürzlich über ein Buch geredet, übers Stottern, und da hat der Autor das, die Worte als Türsteher betitelt. Es scheint wohl so ein Common Theme zu sein in Sachbüchern, dass man dann sagt,
dass man über die Türsteher des Berghains redet.
Interesting. Mhm.
Na, auf jeden Fall war das Testosteron ein Kapitel, das wir unabhängig voneinander sehr gefeiert haben.
Witzig. Ja, das Ende, da mache ich ja dann noch ein paar Selbstversuche, wo ich versuche, mein Testosteron zu steigern, und da bin ich jetzt ein bisschen wieder in derselben Ecke wie bei dem anderen. Ich bin nicht dauernd in der Ecke, aber da gibt es in so Foren natürlich das Ding, dass man sagt, man macht NoFap, also man spart sich jegliche Ejakulation und dadurch könnte man mehr Testosteron anhäufen.
Und, hat geklappt?
Naja, nee, im Buch schreibe ich, dass ich das Experiment nach 30 Minuten an der öffentlichen Toilette am Cottbusser Damm abgebrochen habe.
Ich hoffe, das ist nicht echt.
Natürlich nicht. Okay. Die City-Toiletten, nicht? Endlich war
lecker.
Als wären die City-Toiletten einfach eine Wichsgelegenheit.
Ich glaube, für viele Leute schon.
Glaubst du, Leute wichsen auf City-Toiletten?
Ich könnte mir das sehr gut vorstellen.
Beim Umsteigen,
ich weiß nicht,
von der U1 in die U8.
Ich will nicht wissen, was alles auf City-Toiletten passiert.
Ja, also das auf jeden Fall.
Oh,
also
bei mir schüttelt sich.
Ja.
Aber ich sag mal, es ist, weder muss man sagen, dass die Atmosphäre ums Kotti jetzt sexuell inspirierend ist.
Nee, gar nicht. Wir haben vorhin über die U8 in Berlin geredet. Einfach so die nastigste U-Bahn-Linie.
Ja.
Da will man nicht auf die City-Toilette zu masturbieren.
Nee.
Gut, dass wir das auch geklärt hätten. Nächster Zettel.
Gerne. Lux-Maxing. Wow. Das ist ein brandheißes Thema. Finde ich cool, dass ihr es anspricht. Weil dieses Lux-Maxing ist so eine Community vieler junger Männer, die versuchen, die sind der Überzeugung, die kommen auch viel aus dieser Insel-Szene. Bei den Insels ist es die Überzeugung, dass man in der Gesellschaft ohne gewisse Voraussetzungen nicht Erfolg haben kann. Mhm. Und die Insel, oftmals denken die, okay, der einzige Ausweg ist, dass die Operationen machen und so Zeug machen. Aber daraus hat sich was entwickelt, diese Lux-Maxer. Und das sind manchmal auch ganz, also wunderbar aussehende Leute, aber die denken, dass sie erfolgreicher werden, wenn sie diesen perfekten Chad-Look haben. Und das ist daher so interessant, weil die letzten Monate dieser Trend extrem zugenommen hat. Also es sind Leute, die machen Sachen wie Bone Smashing, die hauen sich seit sie 12 sind mit dem Hammer gegen Kiefer und machen so Mikrobrüche.
Mach ich auch.
Und dann habe ich, dass sie dann so einen eckigen Kiefer bekommen. Und es ist jetzt aber die letzten Monate ein Typ, der ist jetzt 19 Jahre alt, ist quasi in die Öffentlichkeit gespült worden in den USA. Ein Twitch-Streamer, der ist Clavicula. Und der hat es so auf die Spitze getrieben. Seit der ein ganz, ganz kleines hat der sich so crazy gelookmaxed. Hämmert sich da schon immer das Ding. Weiß gar nicht, ob er sich eine Beinverlängerung hat machen lassen. Manche Leute brechen sich die Beine, lassen sich 10 cm lange Stahlstangen einfügen, dann ja im Rollstuhl, laufen danach immer noch katastrophal, aber sind dann 10 cm größer. Aber dieser Clavicula, treibt diese Szene so krass auf die Spitze, weil er erst eine unglaubliche Reichweite damit generiert hat. Der nimmt irgendwie 11 verschiedene Drogen, also die ihn schöner machen sollen. Also natürlich Steroids ohne Ende, Peptides ohne Ende, bis in mikrodosigen Meth, weil das irgendwie, keine Ahnung, weniger Fett und so weiter im Körper man dann aufnimmt. Also ganz absurde Sachen, ist ständig auf Ketamin und livestreamt aber sein ganzes Leben. Und ist auch krass in dieser, natürlich dann wie viele dieser Bewegungen, dann krass in der rechten Szene dann natürlich auch immer unterwegs und holt da einfach so extrem viele Kids gerade in diese Szene rein und die haben auch ein ganz crazy Vokabular, was teilweise schon, ich mich einfach nur totlachen drüber kann, so traurig es eigentlich ist, die sagen immer Mogging und dieser Clavicula hat, finde ich, also eines der witzigsten, aber auch irgendwie erschreckendsten Interviews aller Zeiten gegeben. Clavicula ist positioniert extrem rechtsrepublikanisch und wurde von so einem anderen Rechten halt interviewt dazu, wen er denn wählen würde, wenn Gavin Newsom, der gut aussehende Gouverneur von Kalifornien, der Demokrat ist, oder J.D. Vance gegeneinander antreten. Und dieser Clavicula meinte dann in diesem Interview, I would vote Gavin Newsom, because he mocks J.D. Vance, and J.D. Vance is an ugly slob.
Oh,
und dann
wow.
Sagt er so, nicht dein Ernst. Dann sagt er so, das ist aber, ja krass. Aber der, auch wenn Gavin Newsom gegen alle Politik ist, die du gut findest, yeah, because he mocks the guy. Also morgen wow. Heißt den quasi also von Aussehen technisch überstrahlen. Das ist so Moggen und Jester-Maxing und Frame-Mogging kann man jemanden auch, wenn man breiter ist. Und diese ganze Szene hat so ein krankes Vokabular entwickelt und basiert nur noch auf Looks. Es gibt nichts anderes. Der Clavicula wird auch manchmal gemoggt. Dann kommt, wenn so ein Supermodel-Typ an ihm vorbeiläuft, dann fühlt er sich gemoggt. Und es geht nur um Aussehen. Und dann
ich muss den sofort googeln nachher.
Ich muss den auch googeln, das ist ja total krass.
Es nervt mich eigentlich, dass ich ihm jetzt noch mehr quasi Aufmerksamkeit beschere. Aber es ist so grotesk. Und manchmal, man muss auch wirklich krass drüber lachen, wenn nicht so viele Kids sich gerade
ja, wenn es auch so traurig ist. Es ist halt
so sad.
Insanes Thema. Und diese zum Beispiel Weisheiten, die dieser Clavicula den Kids mitgibt, ist zum Beispiel, hey, hol dir einen College Fund, also einen Kredit, einen College-Kredit, dann verwende den illegal für Schönheits-OPs und dann kommst du aus der Sache sowieso raus, cause you mark, man. Weil siehst danach so gut aus und du kommst aus all deinen Problemen raus, wenn du gut aussiehst. Der Typ ist komplett hohl und natürlich, muss man auch sagen, gibt viele Girls, die da irgendwie das trotzdem mit dem in seinen Streams abhängen und den cute finden.
Ich sitze ja hier als Frau, obviously, und das ist so, man denkt sich, also man hört sich das so an und denkt sich so, okay, das ist halt wirklich wie so Steinzeitverhalten.
Absolut.
Also so komplett und eben, da muss ja aber auch irgendwie im Grunde so eine komplette Unsicherheit und irgendwelche absoluten Komplexe ja dahinter stecken, wenn du sowas ernsthaft als Aufwertung deiner selbst irgendwie benutzt oder dich irgendwie, um dich irgendwie auch gegenüber anderen Leuten so durchzusetzen. Also
das ist so eine Grunderkenntnis, die ich in diesem Buch und in dieser Recherche und auch in diese Spaces, in die ich mich für das Buch geworfen habe, festgestellt habe, dass total viele Probleme von Männlichkeit aus einer krassen Unsicherheit kommen, dieser Leute. Und die meisten Bewegungen aus dieser Manosphere-Sphäre versprechen schnellen Status, die versprechen Geld. Und die versprechen quasi in ganz einfachen Antworten, dass du quasi wertiger werden kannst und in der Gesellschaft aufsteigen kannst. Und das ist, halb lässt sich das sowohl politisch total gut verkaufen, weil die Leute sagen, okay, ich hole mir so politisches Kapital bei diesen orientierungslosen, unsicheren Menschen oder ich verkaufe denen halt Produkte und Coachings und so weiter. Und natürlich ist das, wenn du denen schnellen Erfolg versprichst, einfach ein einfaches Publikum zu überzeugen und das aber in so einem, was dann immer vergessen wird, dass wenn du eine Gesellschaft hast, die so sehr auf Status ausgerichtet ist, dann kann es darin gar nicht so viele Gewinner geben, weil du hast ja die Chance, dass du Millionär wirst, ist wesentlich geringer als die, dass du in Armut endest. Mhm. Und in so einem Hyperkapitalismus, dem sich diese Manosphere mit diesen ganzen Versprechungen und so weiter bewegt, kann es eigentlich immer nur viel, 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 viel mehr Verlierer und ganz, ganz wenige Gewinner geben. Mhm. Und das ist die Falle, in die die Leute mit ihrer Unsicherheit grundsätzlich da reintappen.
Mhm. Absolut. So, nächste Zettelchen.
Yes, yes, yes. Bali Time Chamber. Ja,
Gott.
Okay. Da geht es auf ein wildes
Quasi der Hauptprotagonist.
Abenteuer. Da geht es auf ein wildes Abenteuer. Ja, also das Ding ist, ich habe für dieses Buch, ich fand das irgendwie doof, ein Buch zu schreiben, wo ich nur so theoretisch schreibe oder nur über mich schreibe oder ich rede da die ganze Zeit von Alphas, aber wo sind die eigentlich? Weil ich sage mal, mein Freundeskreis besteht aus so verhuschten Künstlern und so, ne, das sind jetzt keine harten Typen, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn, ich glaube, jeder Mann mal so einen Alpha-Moment hat, aber das heißt, ich musste mit denen in Kontakt kommen und nur in den Baumarkt zu gehen, hat mir nicht gereicht, also habe ich mich in so einen Männer-Retreat, die Bali Time Chamber in Indonesien, eingebucht. Hattet ihr mal die Trailer vorher gesehen?
Nein.
Nee.
Weil die ging, wusstest
ja,
du davon?
Ja, die ging ja vorher viral. Und ich hatte diese, weil sie waren halt so hilarious, weil da sind so Typen, die, das beginnt immer mit "This place banned everything that stops man from growing." Und der, immer das erste Wort, "Women!" Und ich dachte immer so, und dann war immer nur trainierende Männer im Dschungel und ich dachte mir so,
Gott, absolute Horrorvorstellung.
Du so, da muss ich hin.
Also, ja, das war in meinem Kopf, da hatte ich so, aus Spaß geht halt. Und dann habe ich dieses Buch, hatte ich diese Idee für das Buch und dann so, ach, oh, buche ich mal. Habe ich so gebucht. Und ich bin, alles, was man mir 2 Monate vorher sagt, denke ich mir, super Idee, super Idee. Und dann kommt halt der Tag, ne?
Oh mein
und
Gott.
Dann kommt der Tag und ich weiß, ich werde am Flughafen, ich fliege jetzt erstmal so 20 Stunden nach Bali, werde am Flughafen abgeholt, direkt keinen Bali-Luftschnapper, direkt in den Dschungel und dort dann nochmal, also dann sind wir 4 Stunden in den Dschungel gefahren und dann wird man nochmal von einem, so einem Moped-Fahrern abgeholt. Einer nimmt deinen Roller und einer nimmt dich hin drauf. Erstmal nicht so ein Alpha-Moment, wenn man direkt bei so einem
dein Koffer meinst du, also
ja, genau, ja. Rucksack. Also direkt erstmal bei so einem fremden Dude so auf dem Moped. Ja. So, hui. Und so bin ich dann da in der Bali Time Chamber angekommen.
Dieser Begriff auch einfach, dieser Name, Bali ja, Time Chamber. Weird.
Ja, also für mich als Dragon Ball Fan habe ich das sofort gecheckt, weil in Dragon Ball immer da Männer, Son Goku, also in diesem Anime sind die Leute immer in so eine Time Chamber gegangen, da verging keine Zeit und dann hatten sie Zeit zu trainieren, um stärker zu werden für die Feinde in der Außenwelt. Und das ist die
Frauen, die ja, bösen die Frauen.
Let me fight those girls.
Ja.
Ja, auf jeden Fall bin ich dann da gelandet und habe dann irgendwie 8 Tage in der Bali Time Chamber gelebt. Crazy Ort, also das ist wunderschön im Dschungel, im Niemandsland. Die Zimmer sind so krasse Kammern, sodass man da nicht viel Zeit verbringen kann. Und dann gibt es einen Aufenthaltsbereich, der ist ein Fitnessstudio, so ein Arbeitsbereich und so Eisbadesituation. Was die Trailer auch gesagt haben, dass man da jeden Tag 1 Kilo Fleisch essen soll.
Mhm.
Ich habe in meinem ganzen Leben 0 Gramm Fleisch gegessen. Ich habe mit 2 entschieden, dass ich kein Fleisch mehr esse. Ich habe gesagt, esse ich nicht. Und das war natürlich ein Problem. Das heißt, die Katzen, die da gelebt haben, hinterm Haus, haben extrem viel Fleisch gegessen und nicht viel Beilagen. Und da habe ich mich dann eben versucht, mit diesen Männern in Kontakt zu kommen. Ich habe da viel gemacht. Wir waren hiken, Eisbaden haben wir gemacht und wir haben uns viel unterhalten. Und es ging mir halt darum, rauszufinden, was treibt Männer an, so autokratische Gedankenbilder irgendwie geil zu finden. Also was wollen die, warum findet ihr das geil, solche Trailer? Es gab mehrere Antworten, es gab dann Lagerfeuerabende. Ich erzähle jetzt mal nur so lustige Antworten, weil eine Antwort finde ich geil, Lagerfeuerabend. Alle sind total ehrlich, erzählen, warum sie hier sind. Und dann ging es zu so einem Mann aus Indien, der hatte 2 Tankstellen, war aber so 28. Und dann fragen die so, why are you here? Und dann sagt er so, ich bin nur hier, meine Frau hat mich eingecheckt, die will nicht, dass ich so viel saufe, aber ich check mich morgen heimlich aus und flieg nach Goa und gehe da eine Woche ins Casino.
So geil.
Und dann sagt er, und ich hab Bock auf Bier. Ja, dann dachte ich mir auch so, okay, that's a player.
That's the real alpha boy.
Ich habe eine Szene, die du da auch beschreibst, ja, die ich so geil finde. Und da geht es irgendwie darum, dass du mit diesen Alpha Boys eben unterwegs bist. Und dann geht es um eine Person, die sich sozusagen, also die trans ist, ne, im Gespräch. Genau. I have this one boy in my class. They were born as a girl, but they identify as a girl. Ich bin extrem positiv überrascht, wie er sich Mühe gibt, richtig zu gendern, als ihn der Australier, den ich eher in die Red Pill Bro Ecke verorten würde, unterbricht. Australia. You mean LGBT, CDEFG or whatever. Der Bro aus UK, mit dem ich mich in den letzten Tagen viel unterhalten habe, dreht sich sofort zu mir um, grinst mich an. Der US-Amerikaner fragt, weshalb er so schaue. UK, I just wanted to see his reaction. Er zeigt auf mich, ich grinse. So langsam habe ich das Gefühl, enttarnt worden zu sein.
Ja, das war crazy. Weil ich habe ja die ganze Zeit so einfach so getan, als wäre ich da auch aus den Gründen
so Werwolf spielen.
Ja, genau, gestimmt. Und das ist ja auch crazy. Ich meine, für mich war es auch wie so ein
Albtraum, weil ich bin da ja undercover und ich lüge dir auch an, warum ich da bin.
Das finde ich eben am geilsten an der ganzen Sache.
Ja, und ich bin ja kein investigativer Journalist, ne? Ich habe ja keinen Schnurrbart. Oder?
Ein Schnurrbart hast du auch.
Stell dir mal vor, ich hätte mich radikalisieren lassen oder so. Wäre dann einer von denen geworden. Nee, aber das fand ich dann schon krass, der hat es so erkannt und ohne jetzt zu viel Info über den Typen dann so weiterzugeben, ich fand, der hat mich echt irgendwie noch geschockt, weil die Frage dann an ihn gestellt, warum er da war. Die erste Frage war, weil er die Leute in den Trailern gesehen hat und der dachte, das sind Leute, die viele Frauen bekommen und viele Frauen mit denen klarkommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, you think they're going to jungle when there are no women because they're drowning in pussy? Und dann meinte er so, ja, nee. Und dann hat er gemeint, ja, kann sich in der Gegenwart von Frauen nicht konzentrieren. Und dann wurde ich irgendwie so ein bisschen pisst auch und habe ihn so gesagt, ja, du bist doch kein Tier, du wirst dich ja wohl in der Gegenwart von Frauen konzentrieren können. Und dann war der extrem verletzt. Und das Spannende, was ich nicht wusste und was für mich eine krasse Offenbarung war, der meinte halt, er hat nie gelernt, sich selbst zu lieben. Und er ist in der Gegenwart von Frauen unfassbar nervös. Mhm. Und weil er sich selber in seiner Haut nicht wohlfühlt, er hat viele Probleme, noch darüber hinaus, die er erzählt hat, die mich schon sehr mitgenommen hatten. Und diese Erkenntnis, weil ich habe immer irgendwie, keine Ahnung, meine Eltern haben alles, wirklich das, was sie mir mitgegeben haben, war Liebe. So, das war das, was wir hatten und das habe ich bekommen.
Das schreibst du auch ganz
genau.
Schön.
Genau. Ja. Und das nehme ich auch bis heute mit. Und ich habe nie darüber nachgedacht, natürlich, wenn man dieses Privileg hat, dann ist es nicht der erste Gedanke, dass man natürlich auch ohne diese Liebe dann durchs Leben gehen kann und nie sie gelernt haben kann, sich zu lieben. Und das hat mich so schockiert und hat aber auch ein bisschen offenbart, was das Problem halt auch sein kann, dass viele Leute so abgehangen und orientierungslos sind und dann dieses einfache Versprechen zu sagen, hey, mit dem Erfolg lernst du dich selbst zu lieben, wenn du dich radikalisierst, wenn du so und so ein Mann bist, lernst du dich selbst zu lieben und dann kriegst du eh alles, was du möchtest. Mhm. Und dass es aber vielleicht nicht die richtige Antwort ist, ist uns bewusst, aber nicht allen Menschen. Und da habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht schon auch anfangen müssen, vielleicht so schwer es ist, Geduld aufzubringen mit allen, aber dass es, wenn man denn die Kapazität hat, schon manchmal hilft, Perspektiven auszutauschen und nicht immer gleich diese Leute direkt im Radikalen zu verorten und sagen, okay, die wollen jetzt einfach nur toxische Männer werden, sondern nee, da liegen halt auch Ängste und Probleme drunter.
Und eigentlich auch schön, dass er sich dir anvertraut hat in dem Moment auch.
Und ich bin ein Undercover-Lügenschwein. Ja,
Im Nachhinein nochmal Kontakt zu irgendeiner dieser Männer aufgenommen und gesagt quasi, weshalb du da warst?
Einer von denen, so auch der mich durchschaut hat, ne, als ich das Buchcover gepostet hatte, unter meinem Instagram geschrieben, I knew it.
Geil.
I knew it.
Okay.
Ja.
Süß. Cute. So, einen Begriff machen wir noch und dann
ich kann ja beide öffnen, sind eh nur zwei. Dann kann ich vielleicht gar nicht, Gott sei Dank habe ich zwei geöffnet. Der eine ist Sixpack und der andere ist Big Dick Energy. Und über beides würde ich nie schreiben.
Niemals.
Nee, ich weiß gerade gar nicht.
Okay, wir können ja das ja abnehmen, über was wir reden wollen. Weil wir haben Gott nämlich eine Lieblingsstelle.
Ja.
Zum Thema Sixpack. Aber Cara, wir haben vorhin beide nicht gefunden, wo das war.
Ja. Sag mal, worum es grob geht. Denn
es geht darum, dass Frauen eigentlich, dass du schreibst, dass Frauen gar keine Sixpacks wollen. Es ging um den Male Gaze.
Ja, ja. Der Male Gaze besagt, dass Frauen in der Filmbranche inszeniert werden aus dem Blick von Männern. Und deshalb so, zum Beispiel Scarlett Johansson meint, sie kriegt deshalb nur sexy Rollen und hat lange nur sexy Rollen bekommen. Ich habe dann von so einem relativ rechten Filmkritiker, habe ich mir so ein Video angeguckt und da hat er gesagt, yeah, aber Männer sind doch auch, müssen nicht den Female Gaze auch unterliegen, weil sie, zum Beispiel Hugh Jackman, weil der so ein Sixpack für Wolverine und so weiter braucht. Und da habe ich mir gedacht, welche Frau steht darauf, dass Wolverine so aussieht? Und deshalb gut, dass du da bist.
Ja, aber also Cara können wir nicht fragen, weil Cara steht auf Wolverine.
Ja, ich meine, Wolverine ist ja auch hot.
Ja, nee, aber
Ich stehe auch grundsätzlich auf Sixpack, muss ich sagen. Ich habe einen Begriff geprägt in unserem Freundeskreis, der heißt Bizeps Blindness. Das ist, wenn man einen Typen gut findet und dann merkt man findet ihn nur gut, weil er einen großen Bizeps hat.
Also Cara ist nämlich genau die Art Frau, die den Druck auf Männern wirklich erhöht.
Ich bin die Druckerhöherin.
Du bist eigentlich das
ich bin das
Problem. Am Ende
Problem.
Ist immer eine Frau
ich
das
Problem,
ne?
Ich bin natürlich
das
Problem. Ich bin schuld an den ganzen Incels, weil ich sie nicht will.
Wow.
Cara ist hier nämlich das Problem auf der Couch.
Aber die meisten Frauen wünschen sich eigentlich nicht, dass oder zumindest in dem Kontakt, die ich habe, und auch wenn man sich die Followerzahlen von diesen ganzen Bodybuilder-Accounts anguckt, es sind immer Männer.
Es sind auf jeden Fall eher Männer, die auf so Fitness-Content genau. reagieren und so sind so, Bro, mhm. voll geil, auf jeden Fall.
Und es ist so ein bisschen so ein Ding, dass dieser, also das heißt, dieser Male Gaze eigentlich natürlich eher auch Männer beeinflusst. Das heißt, wir haben, es gibt keinen Female Gaze, wenn man mal will, weil der Female Gaze, und das ist in einem Patriarchat sowieso, bestimmt jetzt nicht, wer wie als Mann mhm. gecastet hat, wer welchen Superheldenfilm. Die Marvel-Filme sind jetzt nicht voller Frauen, mhm. sondern da sitzen 90% Männer und gucken mhm. sich diese Filme an. Und das heißt, dass, und es ist wieder wie das mit dem Looks-Maxing, dass wir Männer uns diesen Scheißdruck selber machen. Und ich meine, bei Frauen, die haben ja auch, also die, ich sag mal, war ja eigentlich immer das große Thema, unter was für einem optischen Druck auch Frauen stehen und so weiter. Und jetzt haben die sich Männer, weil man diese Manosphere und diese komischen Bewegungen immer in radikalere kleine Nischen fließen müssen, haben sich jetzt selber auch in so ein krasses, look-optimiertes Gesellschaftsbild reingeschoben, dass wir halt auch jetzt anfangen, unter unglaublichem Druck zu stehen, Steroide zu nehmen, hart zu trainieren. Ja,
durch Kara.
Ja, und das ist alles meine deine Schuld.
Schuld. Ja.
Und was gedenkst du dagegen zu machen?
Nichts.
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 Also wir hätten noch ganz, ganz viele weitere Begriffe in diese Ente packen können, weil das Buch wirklich voller kleiner Anekdoten ist, von denen ich vorher erzählt hatte, tolle Geschichten. Wir haben uns das jetzt mal ein bisschen reduziert. Aber es ist einfach wahnsinnig unterhaltsam und ich finde, alle Leute sollten dieses Buch lesen. Klein, groß, Mann, Frau.
Ich wollte gerade sagen.
Ja.
Also
ja.
Das, ich meine, das ist natürlich was, was mich immer interessiert bei Leuten, die das jetzt auch gelesen haben. Weil mir geht es ja darum, natürlich ist es aus einer männlichen Perspektive geschrieben, aber es war mir schon wichtig, am Ende lesen, ich weiß auch, das Buch lesen viel mehr Frauen als Männer. Ich wünschte, es würden ein paar mehr Männer lesen, vielleicht kommt das aber so später. Aber ich hoffe, ich glaube, dass es für alle unterhaltsam ist.
Das glaube ich auch.
Das glaube ich auch. Und unbedingt ich glaube, lesen. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass dieser ganze Themenkomplex insgesamt auch mehr in den Blick kommt, gerade weil eben auch Wahlverhalten von diesen ganzen Dingen beeinflusst wird und weil wir irgendwie merken, dass in der Gesellschaft viel einfach auseinanderdriftet wegen dieses Bildes von Männlichkeit, was irgendwie viel vertreten wird. Und deswegen, nur gemeinsam sind wir stark, Leute. Lest Alpha Boys von Aurel Merz, um ein bisschen besser zu verstehen, was heutzutage mit der Männlichkeit abgeht.
Und dann versteht ihr auch, und dann versteht ihr auch, warum da ein kleines Kätzchen drauf ist und was mit der Katze passiert. Das steht nämlich im Nachwort.
Ja, die Katze hat ein ganz interessantes Leben.
Aurel, bevor wir dich entlassen, noch zwei Kleinigkeiten. Einmal wollen wir auch dich nach deinen Top 3 Lieblingsbüchern fragen.
Also eigentlich wollte ich ein anderes Buch mitnehmen, aber ich habe es gar nicht so schnell gefunden, aber ich habe Bücher mitgenommen, was man eigentlich hätte gar nicht machen müssen.
Hättest du nicht machen müssen, aber du kannst sie gerne einmal hochhalten.
Einmal Trevor Noah, Born a Crime.
Okay.
Geil, oh Gott, hasse Janik ich. Kriegt also nicht dieses Buch, aber
Schnappatmung.
Aurel, meine Bücher lesen sehen, wenn ich sie gelesen habe, nicht gelesen aus. Und dieses Buch sieht wirklich, also als wäre es unter 10 Lastwagen. Wie hattest du das mit auf Bali?
Ja, ich hatte das schon mehrfach mit im Urlaub.
Geil. Es sieht auch so aus, als wäre es schon mal in der Badewanne oder im Meer überall gelandet.
So, dann habe ich leider keine weiteren Bücher dabei.
Doch, zeig bitte. Du bist Kategorie Kara.
Ich habe da jetzt zwei Bücher dabei. Ich bin so ein weirder, ich weiß auch gar nicht, warum ich obsessed mit dem bin. Das einzige Autor, der, glaube ich, über 10 Bücher geschrieben hat, von dem ich jedes einzelne gelesen habe, Wolf Haas. Das ist ein österreichischer Autor und der hat so Krimis, macht der. Und er hat so Brenner-Krimis, heißen die. Und der hat so eine Figur, das ist der Brenner. Und der ist so krass lustig. Und einmal diese Brenner-Romane. Und dann habe ich neulich von Wolf Haas Wackelkontakt gelesen. Mhm. Und was ich an diesem Buch krass geil finde, sorry, dass es am Arsch aussieht, aber was ich an diesem Buch crazy finde, ist, dass dieses Buch eine Geschichte aus zwei Richtungen erzählt. Und das habe ich noch nie gehabt. Ich kann nicht sagen, aber diese Geschichte wird aus zwei Perspektiven, aus zwei Zeitrichtungen erzählt. Mhm. Und die treffen sich irgendwann. Mhm. Und sowas kann ich, das ist abgefahren.
Okay. Jetzt meine drei Bücher. Zweimal Wolf Haas und einmal Trevor Noah. Hast du
das irgendwo aufgeschrieben? Habt ihr so eine Blogliste?
Ja.
Mhm. Kann ich dann
noch, nein, die können wir anfertigen.
Kann ich dann noch eins nach? Achso, habt ihr noch
gar nichts? Ja, du kannst
noch
nach.
Nee, aber du kannst nachreichen. Aber das
müsstet ihr mal machen.
Ja, das müssen wir wirklich mal machen.
Weil das wäre doch voll cool.
Okay, machen wir. Dann kannst du gerne noch eins nachreichen.
So eine Amazon-Wishlist oder so.
Eine unabhängige Buchhandlungs-Wishlist. Aurel, dann kommt jetzt zum Schluss noch unser Entweder-Oder. Ganz knappe Antworten, Du hast immer nur eine Option. Was trifft er zu?
Okay. Hardcover oder Taschenbuch?
Also ich finde Taschenbuch cool. Also meinst du, ist das Hardcover?
Ja, es ist ein Hardcover. Hardcover,
ne? Ja, wir haben die viel Geld ausgegeben, ne?
Ich muss jetzt Hardcover sagen.
Ich finde Taschenbuch schon geil, aber ich meine, das ist eine Ehre, dass die ein Hardcover gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das wieder reinbekommen, das ganze Geld, aber es.
Doch, wird jetzt ordentlich gekauft. Dafür sorgen wir. Eselsohren oder Lesezeichen?
Okay, also ein Lesezeichen verliere ich sofort. Ich meine, also Eselsohren würde ich auch nicht machen. Lieber hektisch drin wühlen.
Bücherregal sortieren, alphabetisch oder nach Farben?
Farben.
Buch mit Notizen vollkritzeln oder es heilig und unberührt lassen?
Also ich bin zu faul für Notizen, aber lieber, also ich würde trotzdem reinkritzeln, wenn es sich ergibt. Ich weiß, da kriege ich gleich einen Nerven.
Nee, mittlerweile schreibe ich auch rein. In dein Buch habe ich auch reingeschrieben oder markiert. Okay.
Mitten im Kapitel einschlafen oder nur noch eine Seite bis 3 Uhr nachts? In dem Fall kann man das auch aufs Schreiben beziehen.
Nur noch eine Seite bis 3 Uhr nachts. Okay. Ja. Richtig wahnsinnig werden.
Buch nach Cover oder nach Klappentext kaufen?
Cover.
Fantasy mit 7 Bänden oder Roman mit 200 Seiten?
Ja, Fantasy mit 7 Bänden ist schon sehr geil.
Lieblingsbuch verleihen, Risiko oder niemals aus der Hand geben?
Ah, verleihen. Ich bin nicht so mal whatever.
Liebesdreieck oder Anti-Held mit Daddy-Issues?
Liebesdreieck.
Okay.
Happy End oder offenes Ende?
Boah, das ist richtig schwierig.
Happy End.
Happy End.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Ein Buch 10-mal lesen oder immer was Neues?
Immer was Neues.
Letzte Seite zuerst lesen oder niemals spoilern?
Niemals spoilern.
Buch verfilmen oder lieber als Buch lassen?
Verfilmen.
Geil.
Was sagt ihr bei der letzten Frage?
Verfilmen.
Verfilmen.
Gut.
Verfilmen. Und die schöne Antwort von der Autorin Elina Penner, die bei uns zu Besuch war mit ihrem Roman Die Unbußfertigen, war: verfilmen, damit die AutorInnen auch mal Geld bekommen.
Oh, smart.
Ja, fand ich ganz cute. Aurel, danke, dass du bei uns warst.
Danke sehr, danke. Und vor allem danke, dass ihr das gelesen habt, weil ich finde, das ist mir eine Ehre und das gilt auch an all die Leute, mit denen man sich unterhält und die ein Buch lesen. Ich finde das so, es bedeutet mir so viel, mit Menschen zu sprechen, die das Buch gelesen haben und in der Situation zu sein können, sagen, jemand hat mein Buch gelesen und jetzt kann ich mit der Person sprechen. Das
ja, na klar. Vielen Dank. Sonst hätten wir, A, hätten wir dich nicht eingeladen und B, lesen wir, bevor wir entscheiden, ob jemand zu uns kommt, weil wir hätten dich nicht eingeladen, wenn wir es nicht geil finden würden.
Das ist so geil, wenn du so eine richtige
Wir laden dich ein und wir haten die ganze Zeit. Ja, aber das fand ich jetzt gar nicht so geil. Nein, nee. Das war auf jeden Fall,
es hat viel
Spaß gemacht und wir hätten noch ganz viel weiterreden können, aber
danke, ihr Lieben.
Wir wollen ja auch nicht jede Anekdote verraten.
Jetzt reißen wir so langsam mit der Manosphere hier.
Ja, aber hallo.
Und alle ihr da draußen, ne, wir haben jetzt noch 2 Wochen Zeit zu lesen, Kleine Monster von Jessica Lind. Erschienen beim Blessing Verlag im Taschenbuch oder Hansa Berlin als Hardcover. Und in 2 Wochen kommt die nächste Book Club Edition. Happy Reading.
Happy Reading.
Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. 1000 Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.